Ja, moin. Wir möchten heute euch ein bisschen was über Code Reviews erzählen, speziell Code Reviews im Open Source Bereich, das heißt freiwilliges Code Review und vielleicht auch ein bisschen was über die Planung erzählen. Ja, vielleicht einmal kurz, wer wir sind. Ich, Alien Master, studiere und wohne in Hamburg, studiere an der Uni Hamburg und Bembe ist Softwareentwickler aus Kiel. Und starten wir auch schon direkt einfach mal, was Code Review ist. Also bei Code Review handelt es sich um eine statische Testmethode, bei der man sich entweder einzeln oder in einer Gruppe Quellcode anschaut und den analysiert. Das heißt, wir suchen nach Mängeln im Code, um ihn zu verbessern. Mängel könnten Lesbarkeit sein, Sicherheit oder Wartbarkeit. Hier haben wir einmal ein Beispiel-Code dargestellt, der ein paar Mängel hat. Das ist Python-Code in dem Fall. Insgesamt gibt es vier Sachen, die nicht so gut sind oder die man verbessern könnte, die aber korrekt sind. Also das heißt, unser TOEIC-Sample würde laufen, aber es gibt Möglichkeiten, ihn zu verbessern. Und vielleicht, wenn jemand was sieht, kann er gerne mal reinrufen, was man ändern könnte.
Ja, es wurde genannt, dass man das Log direkt von außen reinreichen könnte. Das wäre Dependency Injection. Noch
Ja.
weitere Dinge?
Stimmt, die haben wir sogar auch noch eine mehr sogar tatsächlich. Kann ich mal verraten, Zeile 4, Watashi. Häufig nennt man die Instanz ja Self. Das heißt, man kann sie nennen, wie man möchte, aber der Standard sagt, dass man Self macht. Ist ein bisschen schwieriger zu lesen, weil man, wenn man Python-Code schreibt, ja eigentlich erst Self suchen würde. Sonst hätten wir noch. Bitte? Ja,
Ja.
auch eine Möglichkeit, genau. Also man sieht schon, das sind viele Sachen. Und die letzte Sache, die nehmen wir mal kurz, glaube ich, vorweg. Die sieht man sonst ein bisschen schwer. Oder die letzten beiden Sachen, dass man direkt typisiert, das Source of Dataset. Und wenn man das tut, kann man sich Zeile 6 sparen und macht das Ganze. Aber es geht vielleicht ein bisschen zu weit. Aber man sieht schon, es sind viele Möglichkeiten, was man in Quellcode verändern kann, wie man ihn leserlicher machen kann und für weitere Wartbarkeit einfach verbessern kann. Die Frage ist natürlich, warum sollte man überhaupt sich die Mühe machen, Open Source Code in seiner Freizeit zu reviewen und sich das Ganze anzuschauen? Eine Sache ist immer die Vertiefung der eigenen Kenntnisse. Das heißt, wenn man selber vielleicht nicht hundertprozentig in der Sprache drin ist, ist es ja immer schön, wenn man eine Möglichkeit hat, sich ein bisschen zu verbessern. Wenn man fremden Quellcode liest, wenn das ein guter Quellcode ist, dann lernt man auch neue Sachen. Oder kann Paradigmen sehen, wie sie im Einsatz sind. Andererseits kann man natürlich auch die Projekte unterstützen. Das heißt, wenn man eine Bibliothek hat, ein Tool hat, was man gerne nutzt und möchte, dass das auch weiter gewartet wird, dass es aktuell ist, dass Änderungen durchgeführt werden, empfiehlt es sich natürlich auch, da ein bisschen Arbeit oder Energie reinzustecken. Da das Ganze in der Freizeit stattfindet, sollte es auch Spaß machen. Also wir machen das ja schon seit einem Dreivierteljahr zusammen, treffen uns wöchentlich und haben einfach auch Spaß dabei, sowas zu suchen, zu finden, und auch was dabei zu lernen. Eine andere Sache natürlich ist, man kann damit tatsächlich Geld verdienen. Da geht Ben nachher nochmal drauf ein, was wir da schon verdient haben. Ich kann aber so viel spoilern, es lohnt sich nicht so richtig, weil der Aufwand meist, also man kann mit seinem Wissen schneller und effektiver Geld verdienen als durch das Melden von Sicherheitslücken. Aber nicht nur für Reviewer ist Code Review interessant, sondern natürlich auch für die Maintainer. Das heißt, die Personen, die das ganze Projekt pflegen, am Leben halten und natürlich auch den Kontakt mit den externen Entwicklern haben. Einmal natürlich die Unterstützung. Das heißt, man hat im Idealfall jemanden dabei, der einem neues Feedback gibt, neue Ideen gibt, neue Informationen gibt und auch Quellcode-Änderungen vornimmt. Und genauso lernt man natürlich auch wieder was. Das heißt, dieser Wissenstransfer ist beidseitig und genauso natürlich neue Sichtweisen. Wir machen die Treffen ja nicht alleine, sondern wir machen das immer zusammen. Das heißt, wir treffen uns immer an festen Tagen, zu festen Uhrzeiten und dazu braucht man natürlich auch so ein bisschen Planung, weil wir möchten ja, dass der Code Review, also dass diese Gruppe länger besteht. Das heißt, man hat natürlich auch ein eine gewisse Verwaltung und möchte damit natürlich auch sich gegenseitig eine gewisse Stabilität bringen. Bei uns heißt das, dass wir uns zum Beispiel in der C-Gruppe jeden Mittwoch um 19 Uhr treffen für einen Zeitslot von 120 Minuten insgesamt, das heißt von 19 bis 21 Uhr. Das mit der Zeit machen wir relativ fest, einfach weil Code zu lesen anstrengend ist. Also wenn man dabei ist, wenn einer vorliest und der andere hört mit, muss man natürlich immer dabei sein. Man muss überlegen, was könnte man ändern? Ist da überhaupt was drin? Ist da nichts drin? Das Ganze braucht Energie. Das heißt, man kann das nicht Ewigkeiten machen, weil irgendwann geht dieses Level an Energie einfach nach unten. Um das Ganze zu planen, weil Menschen haben auch andere Termine und andere Verpflichtungen, haben wir eine Signal-Gruppe. Mit der können wir dann kurzfristig einfach sagen, ob es geht oder nicht, um andere Leute halt nicht unnötig, dass die sich Zeit nehmen, wenn man selber nicht kommt. Weil man braucht immer so eine kritische Größe, so ab 3 Personen haben wir, glaube ich, ganz gut festgestellt, hat man da auch so einen gewissen Gruppenantrieb, dass das Ganze läuft. Zu zweit ist schon eher nicht so und alleine macht es keinen richtigen Spaß. Dazu haben wir noch eine GitHub-Organisation, in der wir alle drin sind. Das nutzen wir dann aber als Knowledge Base. Das heißt, wenn wir im Quellcode was finden, wenn wir interessante Dokumentationen finden, Quellcode-Stellen, die wir jetzt gerade erstmal zur Seite legen, die wir uns später angucken wollen, das schmeißen wir da alles rein und können das dann nachher nochmal nachschlagen, auch wo wir zum Beispiel waren, weil nach einer Woche, nach 2 Wochen oder auch mal nach 3 Wochen weiß man immer nicht unbedingt mehr, wo man das letzte Mal sich was angeguckt hat. Das Ganze ist auch wichtig ab 3 Personen, weil wir je nach Gruppe unterschiedliches Wissen haben. Das heißt, es gibt Gruppen, in der Experten drin sind und Anfänger. Wir haben Gruppen, wo eher mittlere bis Fortgeschrittene drin sind. Und es kommt natürlich auch immer dazu, dass ein Anfänger oder ein Fortgeschrittener nicht das Wissen hat, was ein Experte hat. Aber ein Experte gibt natürlich auch gerne Wissen frei. Das heißt, er erklärt auch gerne mal was, immer mal wieder zwischendrin, um dieses Wissen auch zu teilen. Man muss aber immer darauf achten, dass es nicht zu Einzelunterricht kommt. Das heißt, es sollte nicht so eine Schüler-Lehrer-Sache sein, sondern es sollte einfach immer mal wieder passieren. Und darauf muss man achten. Also man muss natürlich auch da reingehen mit der Erwartung, dass jetzt da nicht einer sitzt und der einem die ganze Zeit irgendwas erklärt und man schreibt irgendwie mit wie ein Tutor, sondern das ist halt eine Gruppe, in der alle gleich sind. Wichtig natürlich auch bei diesem ganzen sozialen Ding ist viel Kommunikation. Menschen sind verschieden und man sollte halt, wenn Probleme auftauchen, immer kommunizieren, damit man die gelöst bekommt, wie das halt bei allen Organisationen quasi ist. Der Ablauf von so einem Code Review gestaltet sich eigentlich darin, dass eine Person immer den Code liest oder vorliest, beziehungsweise nicht direkt Zeile für Zeile liest, sondern eher beschreibt, was er sieht. Also was macht dieser Code, was tut dieser Code, legt es von A nach B. Also das heißt, wir brauchen keinen, der sagt, in dieser Zeile wird jetzt gedruckt, in dieser Zeile wird ein Array gefüllt, sondern wir hätten gerne Erklärung, was soll dieser Codeblock eigentlich inhaltlich tun. Das Ganze wechseln wir auch, weil, wie schon angesprochen, das ist anstrengend, sowas zu lesen, aufmerksam zu sein. Im Schnitt so nach 15 bis 20 Minuten wechseln wir immer mal wieder durch, dass ein Nächster dran ist. Dann kann man sich mal ein paar Minuten ausruhen, der Nächste ist dran und liest dann den nächsten Abschnitt durch, beziehungsweise vielleicht kämpft man immer noch mit dem Gleichen. Dann die anderen sind natürlich auch gerne damit beschäftigt, Zusatzinformationen rauszusuchen, Dokumentation zu wälzen nebenbei, zu gucken, wie die offizielle Dokumentation vielleicht etwas implementiert. Und ich glaube, fast am wichtigsten bei so einem Treffen, was wir immer machen, ist nachher das Lagerfeuer. Das heißt, wenn wir unseren offiziellen Teil hinter uns haben, nach 120 Minuten, beginnt eigentlich die gemütliche Runde, die nochmal gerne auch mal locker 2 Stunden geht, in der wir uns einfach hübsche Dinge angucken. Seien es Katzenvideos auf YouTube, seien es lustige Tweets oder indem man sich ein bisschen anderen Quellcode eher eine lockere Runde anguckt. Was aber halt schön ist, einfach, dass man so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Die Frage ist natürlich auch, wie...
Da hinten ist eine Frage.
Oh ja.
Ich habe das Vorlesen jetzt nicht ganz verstanden. Ist das komplett passiv, weil einer liest vor, dann hört zu? Oder wird dann auch aktiv darüber diskutiert? In dem Vorlesen steckt ja schon eine aktive Interpretation des Codes.
Ja, genau.
Frage wiederholen?
Ich wiederhole das nochmal kurz, wie das Vorlesen genau aussieht. Also liest man den Code nur vor oder wird das auch mit gleichzeitig interpretiert, war, glaube ich, deine Frage?
Also
Ja.
Und wie gehen die anderen dann damit um? Soll das einfach nur passiv vorlesen oder steht das dann aktiv zur Disposition?
Ah, okay. Also das, wenn der Vorlesende da eine Interpretation über den Quellcode macht, steht das erstmal so oder wird das mitdiskutiert? Genau. Das wird tatsächlich mitdiskutiert. Also der vorliest, das kommt natürlich auch auf das ich sag mal, Expertenlevel an des Vorlesenden, dass er das falsch interpretiert. Und dann gehen die anderen natürlich dazu und sagen, nee, ich glaube, der Code läuft anders, die Schranken laufen anders, das Ganze geht oder es geht nicht, weil dann genau nämlich auch häufiger so Fälle sind wie, wo sind die Edge Cases, werden die mit abgedeckt? Und wenn der Vorlesende vielleicht sagt, der Edge Case, der ist unproblematisch, und dann haben wir es halt häufiger, wo dann einer plötzlich aus dem Off sagt, nee, das geht nicht, weil wenn die Zahl so und so ist. Also tatsächlich, das passiert aktiv alles gleichzeitig, genau.
Und vor allem, es wird teilweise auch wirklich noch Zusatzinformationen mitgegeben. Hier, deine Interpretation ist soweit richtig, aber dieser Codeabschnitt hat noch das und das Problem, was vielleicht jetzt noch nicht so direkt offensichtlich im Quelltext ist. Weil das sieht man jetzt, wenn man dort Quelltext erstmal nur rein interpretiert und erstmal nur grob liest, sieht man nicht gleich jedes Detail, und jeder hat auch einen komplett anderen Blick damit drauf.
Mhm, genau. Ja, die Sache ist natürlich auch so, auch in Bezug auf Corona, wie trifft man sich überhaupt? Bei uns ist das so, wir sind eine gemischte Gruppe, wir sind, glaube ich, fast norddeutsch, aber doch schon ein paar Kilometer auseinander. Und wenn wir uns wöchentlich treffen wollen, ist es für uns immer interessant, dass wir es dann in der Videokonferenz machen. Wir haben einen Jitsi-Raum. Einer wird ausgewählt, der heute shared quasi, oder wir wechseln auch zwischendurch. Also es gibt auch, dass wir, wenn wir uns Code angucken, dass die Person den Bildschirm freigibt und den Quellcode zeigt, die auch gerade vorliest, oder dass man eine andere Person steuert. Das heißt, wenn jetzt gerade schon jemand freigibt, muss man nicht selber dann nochmal freigeben und den Quellcode aufmachen, sondern manchmal steuert man die Person auch. Das heißt, dann mach mal bitte den Mauszeiger drauf. Ich möchte mal gucken, was der Tooltip ist zu dieser Variable. Geh mal bitte kurz in die Manpages. Ich will da mal was nachgucken. Das gibt es zum Beispiel auch. Andere Möglichkeit ist, dass man sich einen Server teilt, per SSH drauf geht. Das hat einer unserer Entwickler gemacht, mit dem Ziel, dass er nicht so schnell ist. Seine Aussage war, er hat das auf einem Raspberry Pi gemacht, der ihn in der Geschwindigkeit bremst. Das heißt, Leute, die ihm dabei zuschauen, haben eher eine Möglichkeit, seiner Kunst zu folgen. Andere Möglichkeit ist Live-Sharing mit VS Code zum Beispiel, sich den Code gemeinsam angucken. Das ist ja so ein bisschen, wer es nicht kennt, wie so ein Etherpad, dass alle gleichzeitig mit ihren Cursern im Quellcode sein können. Und sonst gibt es bestimmt noch andere Möglichkeiten. Realität natürlich auch, dass man sich zusammentrifft in einem Hackspace und dann am Beamer das Ganze macht.
Ja. Dann ist natürlich die Frage, was nimmt man da so an Projekten am besten? Weil nicht jedes Projekt ist jetzt gleich gut geeignet. Gerade man braucht ein Projekt, was eine gewisse Anforderung hat, komme ich auch gleich noch mit dazu. Aber andererseits muss es halt auch ein bisschen interessant sein. Die erste Wahl ist so vielleicht, irgendjemand in der Gruppe hat einen Vorschlag, lass uns doch mal das Projekt angucken. Oder ich habe da jetzt neulich Folgendes gesehen. Und dann kann man entsprechend in der Gruppe die Sachen dort diskutieren und auch entsprechend sich Sachen vormerken, dort eine Liste machen mit, ja, folgende 3, 4 Projekte könnte man sich irgendwann mal mit anschauen, wenn wir jetzt mit einem gewissen Projekt durch sind, weil man möchte auch eine gewisse Kontinuität mit haben, weil wenn man jedes Mal dort komplett anderen Quelltext sieht, dann ist das Einarbeiten dort auch schon ein Großteil der Zeit, die man dort in den entsprechenden Sitzungen, Verbrauch, und dann kommt man nicht wirklich so weit, dass man im Projekt großartig sich den Code anschaut. Deshalb schaut man auch, dass man Projekte so ein bisschen findet, wo man kontinuierlich dran arbeiten kann. So, und da gibt es halt so eine Sache, wann könnten Projekte interessant sein? Also definitiv dann, wenn Sie durchaus eine Codebasis haben, die relativ gut gepflegt ist, und man auch kontinuierlich dort Weiterentwicklungen mit sieht, dass man also nicht das Problem hat, dass der Maintainer das letzte Mal vor 10 Jahren auf den Code geguckt hat und seither nichts mehr passiert ist. Wenn man da entsprechend irgendwie Dinge findet und die meldet, hat man eine sehr große Chance, dass dann die gemeldeten Codeänderungen wahrscheinlich auch nicht mehr ins Projekt eingepflegt werden. Also tote Projekte sind selten jetzt gut für ein Code-Review, außer man möchte jetzt wirklich mal was historisch nachgucken. wie beispielsweise Heartbleed-Bug kann durchaus historisch interessant sein, wie der aussah und wie die Codebasis rundherum wirkte. Aber es ist jetzt nicht ein Projekt, wo man großartig sich abseits dieser Codestelle das konkret anschauen würde. Ferner will man auch so ein Projekt haben, was eine gewisse Änderungshistorie schon hat, wo also nicht konkret jetzt nur dreimal irgendwie Änderungen dort veröffentlicht wurden und dann war es das mit dem Projekt, sondern man möchte auch diese kontinuierliche Änderung haben, weil durch diese Entwicklung, die in der Änderungshistorie passiert, kann man auch den Kontext durchaus einschätzen, in den bestimmte strukturelle Sachen im Projekt stattgefunden haben. So, dann ist auch so ein Punkt, man möchte einen Code haben, der weitgehend unabhängig von anderen externen Projekten ist. Also wo man jetzt konkret sich einen Codeblock anschauen kann und dann nicht 30.000 andere externe Bibliotheken dann noch reinspielen, um zu interpretieren, was dieser Quelltext mitmacht. Weil man muss halt im lokalen Kontext verstehen können, auch was dieser Quelltext macht. Und je mehr Abhängigkeiten von außen halt in diesen Codeblock reinspielen, desto komplexer wird das und desto unverständlicher wird es auch beim Anschauen. So. Und dementsprechend Projekte, die halt relativ komplex sind, mit vielen Abhängigkeiten, die machen es halt potenziell schwierig, die halt auch auszuwählen, um da einen Code-Review zu machen, weil einfach dieser Einarbeitungsaufwand doch nicht unerheblich ist. Oder auch, wenn man die Sprache halt dort auf einem Level hat, was man selber kaum versteht, weil also die neuesten Feature von neuesten Sprachstandards drin sind und man da noch komplett keinen Überblick hat, was denn diese Zeichen machen. Außerdem ist es auch immer ein schlechtes Zeichen, wenn das Projekt sehr häufig dort die komplette Codestruktur umgeändert wird. Also so ein Refactoring einmal über das gesamte Projekt. Es ist manchmal gut, wenn ein Projekt einen Rewrite macht, aber das ist in dem Moment so ein Kriterium, das macht sich schwer, dort ein Code-Review dann zu machen, weil man plötzlich alte Codestruktur hat, komplett neue, und das abzugleichen ist auch nichts, was man so unbedingt lokal machen kann, wenn man sich nur einzelne Funktionen anguckt. Also diese ganzen Architektur, Struktursachen sind doch relativ schwierig für einen reinen Code-Review zu verarbeiten. So, dann ist natürlich die Sache, wo kriegt man Informationen her zu den Projekten? Das eine ist natürlich erstmal, was liefern die Projekte selber an Dokumentation mit? Und zum anderen hat man zu den Funktionen und Bibliotheken, die diese Projekte nutzen, relativ gute Dokumentation. Beispielsweise, wenn man sich einen Linux-Kernel-Treiber anschaut, ist die Schnittstelle, die dieser Treiber implementiert, dokumentiert. Liefert der Treiber selber so ein bisschen Dokumentation, was er denn eigentlich macht? Oder ist die Hardware, die der Treiber implementiert, dort zumindest so weit offen, dass beschrieben ist, wie man diese Hardware ansprechen müsste? Dann ansonsten hat man auch, dass man sich über die Debian Code Search beispielsweise ähnliche Projekte raussuchen kann, die die Schnittstelle auch implementieren, die so ein Projekt hat, und sich dann abgleichen kann beispielsweise, ja, wenn man diesen anderen Videotreiber sich anschaut, tut er die Videoschnittstelle von Linux zum Beispiel auch ähnlich verwenden. Und ansonsten ist natürlich auch immer dort bei C gerade ist sehr viel auch POSIX-Schnittstelle oder die Betriebssystem-API. Und da kann man natürlich auch vieles in der Dokumentation nachschlagen dafür. Und natürlich die ansonsten üblichen Quellen, also Suchmaschine des Misstrauens oder halt auch Stack Overflow und Stack Exchange. Man findet sehr viel und kann das natürlich auch durchaus zum Einordnen im Code-Review sehr gut verwenden. So, dann.
Ich fange an damit.
Ja.
Okay. Natürlich haben wir auch ein paar Erfahrungsberichte mitgebracht. Wir haben nämlich ein paar unabhängige Gruppen, die sich Quellcode angucken. Also wir haben eine C-Quellcode-Gruppe, wir haben eine Python-Gruppe, eine Rust-Gruppe und eine Java-Gruppe und die machen natürlich alle unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt personelle Überschneidungen zwischen den Gruppen. Ich bin in zwei Gruppen, kann ich dazu sagen. Sonst sind die aber alle etwa autonom. Also das heißt, jeder kümmert sich um seine eigene Gruppe. Wir haben keine übergeordnete Struktur, aber machen dementsprechend auch ganz andere Erfahrungen. Wie mit der Kommunikation vorhin schon angesprochen, das Team- und Community-Management ist wichtig. Man muss aufpassen, dass es gibt auch immer wieder destruktive Leute, die in solche Gruppen kommen, aus Gründen wie auch immer. Wenn man sowas erkennen sollte, muss man versuchen, damit irgendwie gut und souverän umzugehen. Das kann nämlich sonst zu Lasten von den Leuten gehen, die da wirklich Spaß dran haben, die Freude daran haben, oder auch diese Gruppen dann mich am Ende lahmlegen. Und ja, wie gesagt, die gemütliche Lagerfeueratmosphäre mit Katzenvideos haben wir, glaube ich, überall gehört. Das können wir vorwegnehmen. Die haben wir überall, dass wir eine schöne Gruppenatmosphäre nämlich haben.
Ja. Wir haben zum einen eine Gruppe dort, die sich dort Java durchaus mit widmet. Die haben beispielsweise angefangen, dort das Spring Framework sich einmal anzuschauen und dort entsprechend zu schauen, wie ist es implementiert, wie funktionieren die inneren Mechaniken davon. Und die haben auch entsprechend gesagt, es ist eine klare Zielsetzung, gerade bei solchen großen Projekten da notwendig, weil es doch schwierig ist, sich dann nicht in den Details zu verlieren, was ja doch passieren kann, wenn man so ein Framework mit mehreren hunderttausend Codezeilen beispielsweise dort auch hat. Dann ist es auch teilweise wichtig, dort einzuschätzen, in welche Codeabschnitte möchte ich denn jetzt gerade absteigen oder will ich jetzt erstmal nur mir einen High-Level-Überblick geben und dann später entscheiden, wo ich dann nochmal ins Detail dort mit einsteige. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass die Dokumentation so ein bisschen hands-on mit ist, also sprich, dass man nicht einfach blank nur den Quelltext hat, sondern auch irgendwo eine gewisse Leitung hat, in welche Richtung man dort hat, wie das Framework gedacht ist oder andere Sachen, wo man sich dran halt orientieren kann, weil man sich doch sonst sehr schnell verliert. Und ansonsten ist es halt auch sehr unabhängig, die Sachen von der ursprünglichen Erfahrung von den Leuten, weil man sich doch untereinander sehr weit hilft. Da hinten ist eine Frage.
Ja, ich hatte ja vorhin über die Mindestgröße von so einer Gruppe gesprochen. Ich wüsste gerne, wie ist so die Durchschnittsgröße bei den verschiedenen Gruppen, die ihr eben genannt habt?
Ich weiß, die Java-Gruppe, das sind 2 Personen. Die Rust-Gruppe, wie viele waren es? 4, 5?
4, 5, ja.
Ja, genau. Wir sind zu viert in C, glaube ich.
Nee, C sind jetzt, glaube ich, sogar 6, 7 Leute.
Ja.
Wobei jetzt nicht immer jede Woche jeder dann auch da ist. Also das schwankt auch mitunter immer.
Ich habe noch eine zweite Frage. Bei C, schaut euch da auch ein bisschen C++ an oder ist da nur C?
Aktuell haben wir ein Projekt, was halt komplett rein C89 ist. Da komme ich dann nachher auch gleich noch mit dazu. Ansonsten, wenn jetzt mal ein bisschen C++ mit reinfällt, dann schaut man da auch mit drauf. Und nee, nicht gezwungenermaßen, sondern man kann ja durchaus den Leuten dann auch zeigen, okay, das sind die Unterschiede zwischen den Sprachen, weil wer C lesen kann, kann in einem gewissen Maße halt auch C++ lesen, weil es gibt ein Common Set, wo beide Sprachen halt schon identisch sind. Und dann kann man natürlich auch die Unterschiede zwischen den Sprachen mal ein bisschen erklären. Weitere Fragen gerade noch?
Erstmal nicht.
Okay.
Ja, dann haben wir unsere Python-Gruppe, wo ich auch Teil bin. Erfahrungen, die wir auf jeden Fall gemacht haben, was echt schmerzhaft ist, wenn man Legacy-Code liest. Wir hatten in dem Fall YouTube-DL, das kennt ja wahrscheinlich jeder, Tool, damit man bei den üblichen Videoplattformen, unter anderem auch YouTube, die Videos, Audio und so weiter runterladen kann, haben uns angeschaut, ohne genau nachzuschauen, dass es auch einen Nachfolger gibt. YouTube-DL ist abwärtskompatibel bis Python 2.6 und 3.2. Kurzum, das ist uralt. Jedes Mal, wenn man durch den Code gegangen ist, kam die häufige Frage auf, warum haben die das implementiert? Warum nehmen die nicht die Originalbibliothek? Man geht in die Dokumentation und häufig stellt man fest, es gibt erst ab Version 3.3, 3.4 das implementiert. Ist nicht so gut zum Lernen, weil man möchte ja schon, dass die aktuellen Methoden angewendet werden. Man möchte ja etwas Aktuelles lernen und nicht die Sachen, die älteren Sachen sehen. Dementsprechend natürlich, als wir dann gewechselt sind zum YouTube Downloader Plus, hatten wir den Vorteil, dass sie den Code natürlich massiv umbauen. Das heißt, diese ganzen alten Sachen, die sie haben mussten, können sie jetzt loswerden. Dementsprechend wird der Code umgebaut und es gibt viele Möglichkeiten, dass man sich selber einbringen kann. Also man findet schnell Möglichkeiten, Pull-Requests zu stellen. Und gleichzeitig stellt man auch fest, wenn man Pull-Requests stellt, dann auch noch auf Englisch, in einem Projekt, wo man die Leute nicht kennt, dass man, um so einen Pull-Request zu stellen, sich auch ein bisschen Gedanken machen muss. Weil man möchte ja, wenn man Issue schreibt oder einen Pull-Request erstellt, möchte man, dass die andere Person ja relativ schnell erkennt, warum man das geändert hat, warum man diese Frage hat, warum das vielleicht ein Problem ist und warum der Code, den man geändert hat, auch besser ist. Das heißt, man muss sich so ein bisschen, man muss das auch üben, dass man vielleicht noch ein bisschen Dokumentation von der Bibliothek, die man jetzt gerade eingebunden hat oder was sich geändert hat oder welche neuen Möglichkeiten es gibt, das Ganze damit drin hat, sodass der Pull-Request auch schnell durchgeht. Außerdem haben wir viele interessante Details über die Sprache gelernt, über die sonst gar nicht gekommen wären. Das heißt, man guckt sich an, wie die Code verwenden, wie die Code einbinden, wie die Sachen machen, spricht darüber, baut das nach in kleinen Toy-Exempeln, liest die Dokumentation. Dann ist man manchmal auch mit einer Zeile eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt und lernt einfach, okay, die machen das so. Das scheint irgendwie die viel bessere Möglichkeit zu sein, als das, was wir gerade im Kopf hatten. Das heißt, man kann einfach direkt von dem Wissen, der da steht, super viel lernen und selbst wenn man muss es ja nicht alles sofort memorisieren, aber man weiß, okay, es gab da doch diese Möglichkeit, die genutzt haben in der und der Methode, dann gucke ich einfach mal nach, wie die das gemacht haben und hat einfach eine Wissensbasis sich selber schon aufgebaut, wo man nachschlagen kann. Genau, und dann haben wir auch schon zwei Pull-Requests gestellt. Der letzte von den beiden, 5312, ist gestern sogar angenommen worden und ist jetzt auch Teil des Ganzen. Dann haben wir noch die Rust-Gruppe, die The Borrow Checkers. Die hat auch mit uns angefangen im Januar. Ist eine jetzt englischsprachige Gruppe. Deutsch haben sie angefangen. Die haben mit den Core-Utils begonnen zu lesen, sind jetzt aber umgestiegen. Bei Core-Utils haben sie meist kleine Refactorings gemacht. Da hatten sie, als wir sie gefragt hatten, jetzt auch nicht mehr die Nummern parat, sonst hätten wir die auch noch verlinkt. Die sind jetzt mit der Zeit dann zu einer internationalen englischsprachigen Gruppe geworden, mit dem Fokus dann auf Embedded-Projekten und eigenen Projekten.
So. Dann haben wir in der C-Review-Gruppe dort ganz ursprünglich angefangen, so ein bisschen zum Warmwerden uns das IP-Route mal anzuschauen. Das ist also so, wer es kennt, das IP-Kommando und die ganzen Subkommandos, die sind da drinnen untergebracht. Haben da auch eine Kleinigkeit gefunden, wo wir aber bisher noch nicht dazu gekommen sind, den Pull-Request fertig zu machen, weil derjenige gerade auf Reisen ist, der sich darum mit kümmern wollte. Und ansonsten haben wir dann im Anschluss uns zu V4L2 Loopback dort umgeschwenkt. Hintergrund war, dass mir dort bei einem Projekt, wo ich halt Code mit geschrieben hatte, festgestellt habe, es gab einen Bug auf aktuellen Ubuntu-Versionen und irgendwann hatte ich mir halt den Treiber dazu mal angeschaut und dabei dann halt die Ursache für den Fehler gefunden und festgestellt, okay, so wie die das implementieren, da ist noch genug anderes in dem Treiber halt kaputt, sodass man da wunderbar Code-Reviews machen kann und auch mal verschiedenste Fehlerklassen halt wunderbar demonstrieren kann, die da halt wunderbar einfach und auch nachvollziehbar sichtbar sind. Da haben wir dann auch im Prinzip so die Sache, man sieht auch als Experte dann, also als Experte dann ab und an mal so Sachen, die man jetzt nicht sofort sehen würde, wenn man einfach nur drüber liest, gerade weil durch dieses langsame Lesen, was man dort in der Gruppe mit hat, durch die Leute, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben, die zwingen einen, dass man wirklich relativ lange manchmal auf eine gewisse Codestelle guckt und dann fällt einem da auch noch auf, ja okay, das ist jetzt wirklich so. Also das langsame Lesen es mag manchmal erstmal anstrengend wirken, aber es hilft auch, dass man wirklich sich mal eine Codestelle genau durchdenken muss, weil doch jeder eine so unterschiedliche Sichtweise hat, dass das Ganze doch für jede Person da einen gewissen Mehrwert auch liefert. So. Dann haben wir natürlich das ganze Problem, Community Management hatten wir ja vorhin schon angesprochen, und neue Leute finden ist auch nicht so wirklich trivial, weil man braucht einen gewissen Zeitaufwand, den man halt wirklich reinstecken muss. Also gerade diese 2 Stunden, die wir da halt ansetzen, die sollte man auch durchaus mit investieren, weil bis man in so einem Codeabschnitt drin ist, eine Viertelstunde ist sehr schnell rum, halbe auch, und da kommt man auch teilweise, das Projekt V4L2 Loopback hat beispielsweise 3.500 Zeilen Code. Wir sitzen da jetzt, glaube ich, seit April dran und haben immer noch so ein paar Codestellen, die wir uns noch nicht angeschaut haben, da drin. Also es bietet sich halt doch durchaus an, da auch kontinuierlich an Projekten manchmal zu arbeiten. Und dadurch findet man auch dann relativ viel. Außerdem das Finden von passenden Projekten braucht auch so eine gewisse Erfahrung, so ein Blick, ist hier überhaupt in dem Quelltext was sichtbar, oder müsste man, um jetzt sinnvollen Code-Review zu machen, zum Beispiel erstmal die komplette Struktur refactoren. Und das einzuschätzen ist jetzt durchaus auch ein Punkt, wo man gerade bei der Projektauswahl doch ein bisschen Vorerfahrung braucht, um halt einzuschätzen, wie viel ist hier halt wirklich zu finden, oder wird es eher anstrengend, mit dem Projekt zu arbeiten. So. Und was halt auch wichtig ist, man sitzt eigentlich nicht nur die 2 Stunden dort da, wo man wirklich sich den Code anguckt, sondern gerade so Pull-Requests stellen oder auch Patches schreiben oder Proof of Concepts fertig machen, das braucht Nachbereitungszeit. Und das ist manchmal auch komplett nicht zu unterschätzen. Also für einige Pull-Requests, da saßen wir durchaus auch 2-3 Stunden noch zusätzlich, nur um die Pull-Requests halt fertig zu machen. So. Und dann sind wir natürlich auch durchaus fündig geworden. Bei IP-Route 2, das war halt im Prinzip ein Logikfehler, wo Null-Pointer im Zweifel nicht richtig geprüft wurde und dann schon vorher dereferenziert wurde. Nichts Kritisches. Und bei V4L2 Loopback haben wir halt unter anderem ein Kernel Information Disclosure gefunden, was halt dann auch der entsprechende CVE-Eintrag ist, den wir hier aufgelistet haben. Wie gesagt, wir hatten es vorhin angedeutet, es lohnt sich nicht wirklich. Also das waren unter 50 Euro, was es dafür gab.
Weit unter 50 Euro.
Weit. Und wenn man dann den ganzen Zeitaufwand damit reinrechnet, dann lohnt sich das wirklich nicht. Da ist die Anstellung beim Burgerbrater doch deutlich rentierender. Ja. So. Ansonsten ist halt die Empfehlung, bildet Banden, sucht euch Leute einfach, wo man durchaus auch gemeinschaftliche Interessen hat, dass man sich halt ähnliche Projekte einfach mit sucht oder wo man auch schaut, was könnte denn interessant sein, sich mal anzugucken. Oder koordiniert auch einfach, wir würden gerne das und das machen, hat jemand anders vielleicht auch Lust dafür. So, und ansonsten würden wir halt noch einigen anderen Leuten hier mit danken. Unter anderem Kalesi und Palium, die effektiv dafür gesorgt haben, dass wir uns überhaupt damit beschäftigen.
Das stimmt.
Die hatten auf dem RC3, zweite Instanz, dort halt Vortrag dazu mitgehalten. Und da im Nachgang ist es halt auch mit entstanden, so ein bisschen. Und ansonsten die anderen Reviewgruppen, die sich halt da natürlich auch die Zeit investieren, um dann an diversen Stellen und Projekten halt auch Dinge voranzutreiben.
Ja.
Habt ihr irgendwie einen Tool-Support bei langfristigen Projekten, was euch so eine Art Code-Coverage oder sowas gibt? Dass ihr wisst, wo ihr wart und wie weit ihr da durch seid? Oder fangt ihr wirklich von oben bis unten irgendwie an?
Also die Frage ist, wie wir durch den Quellcode gehen, ob wir Tools nehmen wie Code Coverage oder ob wir irgendwo reinspringen. Bis jetzt haben wir es immer so gemacht, dass tatsächlich die Projekte, die ich gesehen hatte, sind wir irgendwo reingesprungen. Bei den Python-Projekten sind wir über das Setup gegangen, weil einer von uns sagte, er würde gerne mal sehen, wie diese Setup-Methode funktioniert. Und dann haben wir uns immer weiter durchgehangelt. Also wir haben bei dem Startpunkt angefangen und sind dann immer weiter durchgegangen und sind durch die ganzen Methoden gegangen. Und wenn dann wieder ein Import war, dann sind wir den Import gegangen und so weiter. Also da haben wir uns mit der Hand durchgehangelt.
Ja, möchtest du was über? Ja, bei IP-Route 2 haben wir das effektiv ähnlich gemacht, haben uns halt den Einsprungpunkt von dem Tool angeschaut, sind da codemäßig halt Schritt für Schritt durch und haben uns dann eins der Subcommands halt einmal rausgesucht, wie das funktioniert und sind von dort aus entsprechend einmal durch den Quelltext mit durch. Und bei V4L2 Loopback, das ist natürlich so ein Kernel-Treiber, da hat man jetzt nicht einen Einsprungpunkt, sondern man hat verschiedenste. Und da kann man aber durchaus hergehen, es gibt für den Kernel ja intern eine Datenstruktur, wo zum Beispiel drinstehen, welche Funktionsaufrufe dieser Treiber bereitstellt. Da kann man natürlich anhand dieser Struktur einfach Schritt für Schritt dort durch das Projekt durchgehen. Und aufschreiben haben wir jetzt nicht ein Tooling dafür, aber wir haben beispielsweise in unserer Organisation dort halt ein Wiki bzw. Repository, wo wir uns markieren, okay, hier sollte es jetzt weitergehen beim nächsten Schritt. Und dann gehen wir entsprechend anhand unserer Doku dort weiter. Da hinten ist eine weitere Frage.
Ja, du. Okay. Ihr habt ja ein paar Gruppen aufgelistet. Und also, wie sind diese Gruppen miteinander verbunden? Teilt ihr euch einen Discord-Channel oder seid ihr beide einfach in einer der Gruppen halt Mitglied? Oder warum wurden die jetzt gemeinsam aufgelistet?
Die Frage war, warum die genannten Gruppen da aufgelistet wurden. Hängt damit zusammen, wie die Gruppen insgesamt dort entstanden sind. Und zwar hatte ich ja den Vortrag vom RC3 erwähnt. Und im Nachgang zu diesem Vortrag gab es halt auch so eine öffentliche Code-Review-Session, wo, was war das, OpenSSH oder so, mal angeschaut wurde. Ja. Und da haben sich aus dieser Review-Session halt unter anderem diese vier Gruppen halt mit gegründet. Es gab, glaube ich, noch zwei weitere, aber die sind beispielsweise auch nicht mehr aktiv. Und dementsprechend fanden wir die Gruppen, weil wir unter anderem halt mit den Leuten dann auch so ein bisschen Kontakt haben, jetzt mal mit rausgegriffen.
Und ich würde noch eine kurze Frage dranhängen. Führt ihr Protokoll oder sind die PERs und das GitHub-Repository, wo ihr euch markiert, wo ihr wart, Protokoll genug?
Die Frage war, ob die Pull-Requests und wo wir waren, das Repository, ob das Protokoll genug ist oder ob wir dann noch separat was machen. Wir haben jetzt nicht so viel Doku, was wir zusätzlich noch mitmachen, aber so spezielle Sachen, wenn man mal eine Codestelle findet, die durchaus eine Sache besonders implementiert, dann schreibt man die sich auch nochmal separat mit raus, um die sich hervorzuheben. Und ansonsten bei Python bei euch?
Also wir machen keinen richtigen Report oder sowas oder dokumentieren das groß, aber wenn wir was Auffälliges haben, wenn wir was Interessantes haben, das schreiben wir zur Seite, aber das ist eher lose. Also da gibt es keine feste Struktur. Und vielleicht nochmal mit den Gruppen, was ich gerne nochmal sagen möchte. Wenn man selber Lust hat, für Rust, C, Java oder Python sich anzugucken, freuen sich natürlich wir und alle anderen Gruppen immer, wenn man dazukommt, vielleicht einfach mal reinschnuppert, mal guckt, wie das so ist. Egal mit welchem Level man da rangeht, also ob es jetzt ein Maintainer von einem Linux-Tool ist, ob es vielleicht Student ist, der ein bisschen mehr mit Python machen möchte oder vielleicht jemand, der Rust sich einfach mal anschauen möchte und gucken möchte, wie das nachher implementiert ist. Freuen sich alle Gruppen immer, wenn man vielleicht mal Hallo sagt. Oder auch, wenn man eigene Gruppen gründet für vielleicht eine zweite C-Gruppe, wenn man eine andere Sprache machen möchte. Immer gerne. Immer viele.
Ja, bitte.
Ich würde noch interessieren, wie so das Feedback ist, wenn man so einen Pull-Request erstellt hat. Prozentual kommt da Positives zurück, dass ja, das ist interessant, was ihr gefunden habt, und kommt auch zurück. Ich habe das schon immer so gemacht, ich wollte es nicht anders machen.
Ja, ich kann ja kurz vorwegnehmen, bei Python hatten wir das, dass wir gelernt haben, was ich ja schon sagte, dass man diesen Pull-Request erstmal gut erstellen muss. Das heißt, man muss sich überlegen, gibt es diese Codestelle nochmal irgendwo im Code? Das heißt, man muss ein bisschen Vorarbeit machen, sonst kriegt man halt auch die Antwort irgendwie zurück. Ja, nee, das ist aber falsch. Das ist zwar schön, dass du auf diese Teil von der offiziellen Dokumentation verweist, es geht aber um was ganz anderes. Das heißt, man kann denen auch mehr Arbeit machen, aber umso mehr Mühe man sich in den Pull-Requests gibt, umso offener sind die Maintainer natürlich auch einerseits.
Andererseits kann es einem aber auch passieren, dass wenn man versucht, in seinem Pull-Request dort zu strikt sich an den Sprachstandard zu halten, man vom Maintainer dann so die Rückantwort bekommt, das sieht irgendwie falsch aus, teilweise sogar bösartig, hatte ich durchaus auf einen Patch-Vorschlag, den ich dort für den V4L2 Loopback-Treiber dort gemacht hatte. Also es kann sehr unterschiedlich sein, aber normalerweise ist das Feedback doch relativ positiv, gerade weil man sich im Vorfeld ja die Projekte durchaus angucken kann und dann sehen kann, wie ist der Maintainer überhaupt in den Projekten. Ist der relativ positiv eingestellt für externe Contributions oder ist der halt doch relativ grantig? Also man kann sich durchaus angucken, ob man da willkommen ist, bevor man überhaupt anfängt, bei dem Projekt da zu reviewen.
Keine Fragen.
Ich denke, das war's dann. Vielen Dank für euren Vortrag. Wir machen jetzt ein bisschen Pause. Weiter geht's um 16:15. Denkt dran, ich sehe einige schon den Feedbackbogen ausfüllen. Würden uns sehr freuen, wenn ihr das rege macht. Die Box zum Abgeben ist am Ausgang. Und ansonsten liegen auch auf der Nook generell noch Boxen rum. Da könnt ihr das auch reinwerfen. Dann vielleicht bis später.